Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich glaube, Europa wird nur gelingen, wenn Nord, Süd, West und Ost sich als eine Einheit verstehen.
Olaf Scholz war heute zu Gast im Europaparlament.
Die Welt, in der wir demnächst leben, schon um die Mitte dieses Jahrhunderts, wird 10 Milliarden Einwohner haben. Und wir werden dann immer noch nur knapp 450 bis 500 Millionen sein.
Er war da, um zu erklären, was er sich von der EU in Zukunft wünscht.
Wir wollen weg von der alten Dominanz Europas, die es in früheren Jahrhunderten gegeben hat. Aber wir wollen ein guter, fairer Partner der Welt der Zukunft sein. Und dafür brauchen wir unsere Einheit.
So, und den Applaus lassen wir da mal weg. Was hat der Kanzler da heute also in Straßburg gesagt? Und wie ist das angekommen bei den Parlamentariern aus den 27 Mitgliedsländern?
Herr Bundeskanzler, es ist höchste Zeit, uns selbst in Frage zu stellen.
Wir hören gleich die Einschätzung von Klaus Remme, unserem Europakorrespondenten. Und noch eine Rede, noch ein Auftritt, über den wir sprechen heute.
Heute steht die Zivilisation erneut an einem entscheidenden Wendepunkt.
Wladimir Putin in Moskau.
Wieder einmal ist ein echter Krieg gegen unser Mutterland entfesselt worden.
Am sogenannten Tag des Sieges, die Feierlichkeiten und die große Militärparade zum Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Was war da los heute in Russland? Und welche Rolle spielt bei diesem Gedenken der aktuelle Krieg in der Ukraine? Florian Kellermann ordnet das für uns ein. Alles an diesem Dienstag, dem 9. Mai 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Es ist eine etwas jüngere Tradition, aber sie hat sich schon durchgesetzt. Das Europaparlament lädt regelmäßig eine Regierungschefin oder einen Regierungschef ein, um vor dem Plenum seine oder ihre Vorstellung von Europa auszubreiten. Heute an diesem 9. Mai war Olaf Scholz an der Reihe und Klaus Remme hat diesen Auftritt in Straßburg für uns beobachtet. Hallo Klaus.
Tobias, grüße dich, hallo.
Klaus, bevor wir über das sprechen, was Scholz da jetzt tatsächlich gesagt hat, was waren denn die Erwartungen an den deutschen Bundeskanzler vor diesem Auftritt vor dem Europaparlament?
Also ich glaube, die meisten Abgeordneten hatten Fragen. Viele waren skeptisch im Lichte dessen, was die Bundesregierung in den vergangenen Monaten in Sachen Europapolitik auch an Problemen bereitet hat. Und insofern gab es bestimmt angenehmere Auftritte als diesen. Etwas leichter ist es ihm vielleicht gefallen, weil man natürlich nicht am 9. Mai einfach so zur Tagesordnung übergehen konnte und gleich, sagen wir mal, in den europäischen Alltag eintauchen könnte. Wir hören das gleich, als er von Roberta Metsola im Parlament begrüßt wurde. Da hat er diesen 9. Mai auf doppelte Weise eingeordnet.
Ihre Einladung ehrt und berührt mich. Sie ehrt mich, weil Sie als frei gewählte Abgeordnete 450 Millionen Europäerinnen und Europäern vertreten. Und sie berührt mich, weil der 9. Mai die einzig richtige, zukunftsweisende Antwort auf den von Deutschland entfesselten Weltkrieg gibt, auf zerstörerischen Nationalismus und imperialistischen Größenwahn.
Das war die Anspielung auf die Erklärung von Robert Schuman, dem französischen Außenminister, am 9. Mai 1950, dieser Geburtsstunde der Europäischen Union, so wie es heute gesehen wird. Und dann gab es eine doppelte Einordnung, nämlich der 9. Mai mit Bezug auf die Militärparaden in Moskau.
2200 Kilometer nordöstlich von hier in Moskau lässt Putin heute seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren. Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe. Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine so lange, wie das nötig ist.
So, und das Stichwort Ukraine, Tobias, das war dann eben die Brücke, glaube ich, in das Plädoyer von Olaf Scholz, das die Rede prägte, nämlich eine geopolitische Europäische Union. Das sind auch Vorstellungen, die bei den meisten Abgeordneten der großen Fraktionen auf Zustimmung stoßen.
Wie sieht das denn aus? Was war da seine Botschaft, wenn es um die Geostrategie der Europäischen Union geht?
Na, also für ihn war es, glaube ich, wichtig, an seine Rede vom vergangenen September in Prag anzuknüpfen, als er damals schon sagte, das Friedensversprechen, das wir uns in dieser Europäischen Union nach innen gegeben haben, ein Versprechen, das erfüllt worden ist, wie er heute nochmal wiederholt hat. Denn Krieg innerhalb der Europäischen Union, so Olaf Scholz heute, das sei unvorstellbar geworden. Es gehe jetzt darum, das Friedensversprechen nach außen zu tragen. Und da ist der 24. Februar natürlich ein Schlüsseldatum. Er sagte, wir haben uns für eine große, so wörtlich, eine große Europäische Union entschieden. Das ist sein Hinweis auf das Versprechen an die Ukraine, an Moldau, an die Westbalkanstaaten der Union beizutreten. Die andere Kehrseite, das ist die reformierte Europäische Union, die es dann sein muss, wenn die Erweiterung gelingen will. Und dann sind wir bei Stichworten, die uns allen sehr vertraut sind, institutionellen Reformen, der Diskussion rund um den Zwang zu Einstimmigkeit etwa. Das sind Themen, wo er sagte, ich weiß, Sie, Abgeordnete an meiner Seite in diesen Fragen, da sind wir Freunde und Verbündete.
Und was hat er zum Beispiel gesagt zu China?
China ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil dieser, ich will das gar nicht Strategie nennen, sondern der laufenden Diskussion rund um die Positionierung der Europäischen Union. Ich glaube, er hat dann doch im Wesentlichen die Position der Kommission eingenommen. Wir wissen, der Dreiklang, der seit langem zitiert wird, China als Partner, als Mitwettbewerber, als systemischer Rivale. Das hat er noch einmal wiederholt. Dazu ist seit Monaten in der rhetorischen Figur dann ein zusätzlicher Teil, dass die Rolle des systemischen Rivalen in der jüngeren Vergangenheit stark angewachsen ist. Und dann kommt eben die Hoffnung darauf, Risiken, Abhängigkeiten mit Blick auf China abbauen zu können, ohne sich dabei dann ein Decoupling zu leisten, also eine völlige Entkopplung, die Risiken für Deutschland bedeuten würde, die niemand eingehen will.
Klaus, was war denn dann dein Eindruck in diesem Redeteil vor dem Europäischen Parlament in dieser Rede? Wie überzeugend ist Olaf Scholz da aufgetreten? Hat er die Abgeordneten mitgerissen?
Nein, das wäre nun wirklich viel gesagt und auch wirklich viel erhofft von Olaf Scholz. Mitgerissen, glaube ich, hat er in letzter Zeit kein Publikum. Das wäre mir entgangen. Nein, Olaf Scholz hat eine Rede gehalten, die war stark vorbereitet. Sie war gelesen, so klang sie auch. Und insofern hatte die Veranstaltung einen zweiten interessanten Teil. Denn nach der Rede von Olaf Scholz, die etwa 20 Minuten dauerte, gab es eine Aussprache, in der er sich viel Kritik anhören musste über die Rolle Deutschlands. Da geht es um diese umstrittene Episode, was das Verbrenneraus angeht, die Tatsache, dass Deutschland da nach dem Ende der Verhandlungen noch einmal Einspruch eingelegt hat. Das hat viele im Europäischen Parlament, auch bei Koalitionspartnerparteien wie den Grünen, verärgert. Das ist heute ganz groß rausgekommen. Und in einem Folgeteil hat Olaf Scholz dann auf die Kritik geantwortet. Und da haben wir einen Bundeskanzler erlebt, der hat frei geredet, der hat sich mit der Kritik auseinandergesetzt. Das war von der Anmutung her eine ganz andere Vorstellung. Er musste wirklich reagieren auf Kritik, wie sie zum Beispiel die Co-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, Thierry Reintke, vorbrachte.
Sie lassen laufen, statt sich klar zu positionieren. Wenn etwa die FDP die Glaubwürdigkeit Deutschlands aufs Spiel setzt und den Ruf der deutschen Bundesregierung als verlässlichen Partner in Europa anknackst, was macht da der deutsche Bundeskanzler? Erst sagt er gar nichts und dann stellt er sich auch noch hinter den Koalitionspartner, der gerade das Vertrauen der europäischen Partner verspielt.
Soweit die Stimme aus den Reihen der Grünen. Es gab aber natürlich auch Kritik von Bürgerlichen, von der EVP-Fraktion etwa. Manfred Weber von der CSU sagte, wir brauchen hier keine weiteren Grundsatzreden. Und von der Linksfraktion kam der Vorwurf, Scholz habe nicht über soziale Probleme geredet. Es war zu hören, wieder einmal der Vorwurf des Zauderns und Zögerns in der Ukraine-Hilfe. Und genau das nahm Olaf Scholz dann am Ende in kämpferischer Weise auf. Hier seine Replik auf die Haltung der Bundesregierung in Sachen Ukraine.
Ich will ausdrücklich sagen, dass ich mit Interesse dem einen oder anderen Beitrag aus allen politischen Spektren zugehört habe, gerne in deutscher Sprache vorgetragen. Aber trotzdem hat das der Sache nicht so immer beigeholfen. Denn eins ist ganz klar, Deutschland ist der größte Unterstützer der Ukraine unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir werden das bleiben und wir sind es, weil wir die Ukraine unterstützen wollen in ihrem Freiheits- und Unabhängigkeitskampf.
Und dann fügt er hinzu, das sei auch so bei der Lieferung von Waffen. Da sei Deutschland ganz vorne weg und er verteidigte dann seinen bekannten Ansatz.
Eine behutsame, immer mit Verbündeten und Freunden abgestimmte Politik, keine Alleingänge, aber eine entschiedene, abgewogene, verantwortungsvolle Entscheidungspraxis. Das ist das, was die Ukraine braucht und das wird von Deutschland aus genau so gemacht.
Da hört man vielleicht sogar eine Portion Trotz heraus, Tobias.
Klaus, mir ist da heute aufgefallen, dass da sehr viel Deutsch gesprochen wurde im Europaparlament. Viele deutsche Abgeordnete, die sich zu Wort gemeldet haben. Und es ging auch sehr viel um deutsche Themen. Ich habe auch das Stichwort Fissmann-Heizung gehört. Robert Habeck, das Wirtschaftsministerium, da wurde ziemlich viel auch deutsche Innenpolitik ausgebreitet vor den Parlamentariern. Ist das eigentlich ungewöhnlich im Europaparlament?
Ja, in dieser Dichte war es heute ungewöhnlich. Da wurde den deutschen Abgeordneten, glaube ich, Raum gegeben. Und das hat dazu geführt, ich hatte den gleichen Eindruck, dass fast mitunter eine innenpolitische Debatte geführt wurde. Etwa wenn Martin Schirdewan sich an Terry Reinke wand und sagte, Terry, pass mal auf, du regierst doch mit.
Lieber Terry, lass mich dich erinnern, ihr seid auch an der Regierung in Deutschland beteiligt. Und dieses Schauspiel hier als Opposition sich zu gerieren, das lässt euch niemand durchgehen.
Oder Jens Geier, der Sozialdemokrat, der nun wirklich bemüht war, einen Bundeskanzler, der hier in die Bedrängnis kam, ob der Kritik mit ganz anderer Tonlage weiterzuhelfen.
Jetzt kommt ein bisschen eine andere Tonspur hier rein. Willkommen im Europäischen Parlament im Namen der deiner SPD-Abgeordneten, lieber Olaf, lieber Bundeskanzler. Ja, Herr Weber, so hört sich das an, wenn in Deutschland einen Bundeskanzler hat, der Ideen hat zur Europäischen Union.
Da wurde dann sogar gelacht im Plenum. Du hast völlig recht, es waren sehr viele deutsche Sprecher. Aber ich habe gestern zum Beispiel auch im Kreis der nichtdeutschen Abgeordneten herumgefragt. Und egal, ob ich da Emma Wiesner aus Schweden hörte, die sagte, von der liberalen Fraktion hier hat mit dem Verbrennerstreit Deutschland für sehr viel Schaden gesorgt. Oder ob es ein Thomas Weitz war aus Österreich von den Grünen, der sagte, Scholz hat einfach seinen Laden nicht im Griff. Oder ein Riho Terras aus Estland, der sagt, wir müssen sehr viel mehr, als Deutschland es vorhat, in Verteidigung investieren. Also die Kritik geht weit über deutsche Abgeordnete hinaus.
Klaus, zum Schluss dann natürlich die Frage, was würdest du sagen, was bleibt dann von dieser Rede von Olaf Scholz im Europaparlament an diesem Europatag, an diesem 9. Mai?
Also ich würde vermuten, dass Scholz hier nicht alle Skeptiker überzeugt hat. Das würde mich sehr wundern. Er hat, glaube ich, auch eine Chance vertan, denn er ist nicht auf diesen Streit und die Rolle Deutschlands in Bezug auf das Verbrenner aus eingegangen. Da geht es gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern es geht eben um den Stil dieser Konfrontation und die Befürchtung, dass das deutsche Beispiel hier Schule macht. Also dass möglicherweise am Ende von Verhandlungen, die mühsam genug sind, und es kommen ja noch die wirklich schwierigen Baustellen, Migration, Steuerpolitik, dass da am Ende nach dem sogenannten Trilog, wenn Kommission, Rat und Parlament sich einig geworden sind, noch ein Mitgliedstaat daherkommt und sagt, halt, jetzt will ich aber doch noch Verbesserungen. Das ist eine wirklich schwierige Geschichte. Dazu hat er heute wenig gesagt und auch dem anderen Vorwurf ist er nicht begegnet, nämlich wie will man es in Zukunft mit dem sogenannten German Vote halten, nämlich der Tatsache, dass wenn es in der Ampelregierung, früher war es die Große Koalition, keinen Konsens findet in Bezug auf schwierige Fragen der Europapolitik, schlicht eine Enthaltung droht, da sagen viele, dafür ist Deutschland zu stark. Das kann sich Berlin nicht leisten. Auch da sind wir heute nicht schlauer geworden.
Der Auftritt von Olaf Scholz heute vor dem Plenum in Straßburg. Klaus Remme. Klaus, danke dir vielmals für diese Einordnung und Beobachtung. Danke dir.
Tobias, gerne.
Verehrte Bürger Russlands, liebe Veteranen, Kämpfer und Kommandeure der Beteiligten der militärischen Sonderoperation. Ich gratuliere Ihnen zum Feiertag, zum Tag des Sieges.
Auftritt Wladimir Putin heute in Moskau. Es war wie jedes Jahr am 9. Mai der Tag der Erinnerung, der Tag des Gedenkens an den Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland vor 78 Jahren. Wir haben das gerade schon von Klaus Remme gehört. Dieser Auftritt von Putin hat auch im EU-Parlament heute eine Rolle gespielt. Zu diesem Gedenktag am 9. Mai in Moskau gehört ja traditionell auch immer eine riesige Militärparade. Florian Kellermann hat das alles für uns heute im Blick gehabt und er hat mir vorhin seine Eindrücke von diesen Feierlichkeiten geschildert.
Ja, sie waren recht kurz und auch irgendwie haben sie einen überschaubaren Eindruck gemacht. So genau kann man es immer nicht sagen, weil es ja alles ziemlich weiträumig auch abgesperrt ist. Also und das sogar schon Wochen im Vorhinein. Also konnte man nicht zum Beispiel auf den Roten Platz gehen als normalsterblicher Bürger, wo die Hauptfeierlichkeiten stattgefunden haben. Aber auch jetzt durfte man zwar am Rand der großen Straßen stehen, wenn die Parade, die Militärparade vorbeifährt. Aber einen Überblick zu bekommen ist nicht so einfach. Der Eindruck war schon, dass es, was jetzt zum Beispiel die Militärtechnik anbelangt, deutlich bescheidener war als in Vorjahren. Gut, Luftwaffe war klar, dass sie nicht stattfindet. Aber jetzt auch von den Panzern und Raketen her hat man doch eher ältere Modelle gezeigt. Man kann sagen, hat gepasst dazu, dass es eben der Siegestag war. Sieg im Zweiten Weltkrieg oder großer Vaterländischer Krieg, wie es in Russland heißt, immer noch heißt. Aber trotzdem hat es schon auch den Eindruck erweckt, dass man einfach nicht mehr Militärtechnik noch zu bieten hat als diese älteren Modelle, eben auch diese T-34-Panzer zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Klar, an der Front sind natürlich modernere Modelle als der T-34, aber dass eben die wirklich hochgerüstete russische Armee, dass die so nicht mehr vorhanden ist oder zumindest in der Ukraine im Einsatz ist. Und von den Gästen her, waren es vor allem, oder es waren eigentlich nur ausschließlich Staats- und Regierungschefs aus ehemaligen Sowjetrepubliken, die da waren. Putin hat gesprochen, kurz gesprochen. Und ja, dann ist dieser ganze Zug durch die Innenstadt gefahren. Es waren auch nicht so viele Menschen da wie sonst, sagen zumindest die Beobachter. Und es hat man auch in Livestreams gesehen, dass das die Moskauerinnen und Moskauer gar nicht so interessiert hat dieses Mal. Und es waren immer wieder viele Lücken zwischen den Militärfahrzeugen, es sind auch immer wieder PKW, LKW gesehen worden. Also man hat versucht, so ein bisschen hat man den Eindruck gehabt, das Ganze künstlich aufzublasen, damit es nach mehr aussieht.
Und Florian, nur damit ich das jetzt richtig verstehe, also ganz viel von der Militärtechnik und auch die Luftwaffe, du hast es gesagt, war deshalb nicht zu sehen, weil dieses ganze Kriegsgerät zurzeit in der Ukraine gebraucht wird.
Ja, das sagen die Kritikerinnen und Kritiker von Putin. Das ist natürlich nicht die offizielle Bestätigung. Ich denke, von diesen älteren Modellen hätte man auch gerne mehr bringen können, aber dann hätte es vielleicht auch so ausgesehen, als wäre das irgendwie das letzte Aufgebot. So konnte man ja auch sagen, na gut, es ist eben mehr eine historische diesmal Darstellung. Also es hat mehr mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun als mit dem aktuellen Krieg. Schwer zu sagen wirklich, woran es letztendlich gelegen hat. Ich meine, es ist Krieg, das heißt, alles wird sehr genau beobachtet. Alles, was gezeigt wird, ist auch eine Information für den Feind, jeweiligen Feind. Also insofern muss man alles, was passiert, mit Vorsicht genießen, kann es versuchen zu interpretieren, aber letztendlich abschließend ist es schwierig zu sagen.
Was waren da denn heute von Wladimir Putin zu hören?
Ja, er hat eigentlich Dinge wiederholt, die er schon oft gesagt hat. Das heißt, dass Russland keinen Krieg begonnen habe, sondern selber Opfer sei. Der Angriff sei aus dem Westen gekommen. Der Westen wolle Russland zerstückeln und habe die Ukraine benutzt, eben extrem nationalistische Kräfte dort gefördert, um das zu einem Anti-Russland aufzubauen. Das hat er diesmal so nicht gesagt, wörtlich, aber es war dieser Kontext. Und er hat behauptet, Russland stehe für eine friedliche, freie, stabile Zukunft der Welt. Klingt zynisch, noch ein bisschen zynischer hat geklungen, als er von einer Katastrophe für die ukrainische Nation gesprochen hat. Dabei ist es ja gerade Russland, das diese Katastrophe herbeiführt. Das heißt, es war ähnlich wie sonst auch. Er hat die Opfer zum Beispiel auch wieder nicht erwähnt, die russischen Opfer des Kriegs. Und ich glaube, dass in dieser Routine, die er mit erzeugt, auch eine Absicht steckt, dass er den Leuten vermitteln will, es läuft alles ja ganz gut und es läuft noch lange. Das ist etwas, worauf ihr euch einstellen müsst. Das ist Normalität geworden. Und in diesem Duktus war diese Rede gehalten, die übrigens auch nicht besonders lang war.
Wie sehr braucht denn Wladimir Putin solche Gelegenheiten eigentlich in Russland, solche Feierlichkeiten und solche Militärparaden, auch wenn sie dann vielleicht etwas anders ausfallen, als die Russinnen und Russen das sonst gewohnt sind?
Also ich glaube, dieses Jahr hat er es nicht unbedingt gebraucht, aber es wäre natürlich ein fatales Signal gewesen, wenn er es irgendwie abgesagt hätte. Also hatte schon eher den Eindruck, eine Pflichtübung gemacht in diesem Jahr, finde ich. Insofern, er nutzt sicherlich, um seine Botschaft unter das Volk zu tragen, aber es ist keine neue Botschaft. Insofern, ja, es war eigentlich, hatte nicht die Bedeutung, die es vielleicht mal noch vor ein paar Jahren hatte, als er dort die neuesten russischen Panzer, diese T-15 zeigen konnte oder Hyperschallraketen zeigen konnte und dann eben das so darstellen konnte, als sei Russland den westlichen Verbündeten der NATO weit voraus in der Militärtechnik. Also diese Dinge hat es diesmal ja nicht gegeben. Insofern, ja, würde das eher als ja, Pflichtübung einstufen.
Gut, also Florian, der Krieg in der Ukraine spielt auch bei diesen Feierlichkeiten eine Rolle, auch wenn das nicht offen gesagt wird. Dann lass uns auf das schauen, was in der Ukraine gerade passiert. Es ist der 9. Mai, die Ukraine feiert es jetzt ähnlich wie im Rest der Europäischen Union. Wir haben das vorhin schon von Klaus Remmer auch gehört, als Europatag. Der 9. Mai, heute ist deshalb auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kiew gereist. Lass uns schauen, was da in der Ukraine gerade passiert. Die Kämpfe um Bachmut, die gehen weiter, aber wenn ich das richtig sehe, die nehmen an Intensität zu. Ist das korrekt?
Ja, das ist auch schwer zu sagen. Es scheint, dass sie etwas zugenommen haben an Intensität tatsächlich in den vergangenen Tagen, dass Russland nochmal einen Versuch gestartet hat, dieses Bachmut zu erobern vor dem 9. Mai. Das wäre dann ein Erfolg gewesen, den Putin eventuell auch heute verkündet hat. Das ist so nicht gelungen. Und es scheint so zu sein, dass sich hier weiter ja, der Zwist zuspitzt zwischen dieser Wagner-Armee, also dieser Söldnertruppe von einem gewissen Geschäftsmann Jewgeni Prigozhin und dem Verteidigungsministerium, dass sich die beiden so ein bisschen ja auch die Verantwortung dafür zuschieben, dass es noch nicht gelungen ist, zumindest diese Stadt Bachmut, die vorher in Russland, sind wir ehrlich, niemand kannte, bevor der Krieg begonnen hat, der große Krieg, dass es nicht gelungen ist, diese Stadt einzunehmen. Und heute hat also dieser Jewgeni Prigozhin nochmal eine ja ganz merkwürdige Videobotschaft abgesetzt, in der er also noch schwerere Vorwürfe erhoben hat gegen das Verteidigungsministerium. Diesmal hat er gesagt, russische Truppen, also das offizielle russische Truppen, hätten Positionen einfach verlassen in Bachmut, die zuvor seine Wagner-Söldner erobert haben. Und hätten dadurch also gefährdet, die ganze russische Front dort gefährdet, die hätte also zusammenbrechen können, wenn man nicht bestimmte Maßnahmen ergriffen hätte. Und ja, er hat davon gesprochen, dass russische Soldaten fliehen. Er hat die Frage gestellt, warum können wir unser Land nicht verteidigen? Denn Russland behauptet ja, dass das Donetsk mittlerweile russisches Staatsgebiet sei. Also das ist schon bemerkenswert und das findet gleichzeitig statt, wie diese Siegesparade in Moskau, also das zeigt schon, dass es Probleme gibt da in der russischen Armee. Man kann nicht genau sagen, welche, aber man hat so schon ein bisschen das Gefühl, es steht hier irgendwie was bevor, was Schlechtes für Russland da in Bachmut an der Front. Ja, es bleibt immer so ein Restzweifel, ist es nicht doch Show? Ist es noch irgendwie abgesprochen? Aber es ist an diesem Tag jetzt sowas zu sagen, das klingt schon sehr ja beängstigend für einen
Florian,
für einen Russen, der für den Krieg ist.
Du sagst Show. Ich wollte dich das gerade fragen, wie können wir das denn einschätzen? Kann das tatsächlich auch sein, dass Jewgeni Prigozhin da möglicherweise einfach nur etwas sagt, um die Geschlossenheit der russischen Reihen zu stärken, um vielleicht noch mehr russische Männer dazu zu bringen, sich für diesen Krieg zu melden? Kann das auch Propagandazwecke haben?
Ja, es wird halt langsam ein bisschen zu viel und zu viel negativ. Und ich meine, wenn das so massiv kommt und jemand das jetzt hört als junger Russe und wenn er irgendwie für Putin ist und glaubt, der Krieg sei tatsächlich notwendig, dann würde sich doch jetzt eher die Frage stellen, soll ich mich daran wirklich beteiligen, wenn die sich untereinander schon, wenn der Kommandostruktur nicht einig sind, wenn es da offenbar zu wenig Munition gibt, wie Prigozhin heute wieder wiederholt hat, man habe nur 10% dessen bekommen, was man in den vergangenen Tagen und Wochen gefordert hat. Also ja, ich habe auch immer gedacht, es kann auch sein, dass sie die Ukrainer täuschen wollen und irgendwie in eine Falle locken wollen, zeigen wollen, wir sind hier schwach, kommt her, greift uns an und dann schnappt die Falle zu. Aber das ist doch ein bisschen zu viel. Also vor einigen Tagen hat sie auch Ramzan Kadyrov, das Tschetschenien-Oberhaupt, also Oberhaupt der Republik Tschetschenien, eingeschaltet und Prigozhin wiederum angegriffen. Ich finde, das ist schon, das riecht schon ein bisschen nach Chaos, alles, was da stattfindet.
Florian, was lässt sich denn sagen über die ukrainische Seite, über die ukrainische Armee in der Region um Bachmut? Nach dem, was du weißt, was bekannt ist, wie stehen die Ukrainer gerade da?
Ja, sie sagen auch, dass es harte Kämpfe gibt, wie du gesagt hast, und dass es schwierig ist für sie, die westlichen Bezirke, die sie noch halten von Bachmut, es sind nicht mehr allzu viele, die noch zu halten, dass sie das tun, aber ja, unter großen Verlusten und mit großen Schmerzen.
Und dann müssen wir neben Bachmut natürlich auch noch heute über Kiew sprechen. Da hat es heute Nacht Raketenangriffe gegeben.
Ja, viele Ukrainerinnen und Ukrainer, vor allem in der Hauptstadt Kiew, haben die frühen Morgenstunden in den Kellern verbracht, in den Schutzkellern, in den U-Bahn-Schächten, weil Russland Marschflugkörper abgefeuert hat auf die Ukraine. 25 sollen es gewesen sein. 23 sollen abgefangen worden sein. Das ist eine gute Quote. Aber trotzdem muss man sich das nochmal vor Augen führen. Russland hält diese Siegesparade in Moskau ab. Putin sagt, die sowjetischen Bürger, die Nationen der Sowjetunion haben hier den Faschismus besiegt. Und gleichzeitig lässt er also ja eine dieser Nationen hier beschießen und spricht dann noch von einer Katastrophe der Ukraine. Also insofern ein Tag, der in Kiew früher auch als Tag des Sieges gefeiert wird, jetzt Europatag heißt, nach was Präsident Zelensky gestern beschlossen hat, der aber in Kiew nicht gefeiert werden kann, weil dort der Krieg einfach weitergeht und den Menschen sicher nicht nach Feiern zumute ist.
Florian, ich würde dann ganz gern noch mal einmal zu sprechen kommen auf das, was du ganz am Anfang des Gesprächs gesagt hast, dass da bei den Feierlichkeiten heute in Moskau durchaus Lücken zu sehen waren bei den Menschenmengen, dass da gar nicht so viele Leute auf den Straßen waren, wie das sonst normalerweise üblich ist. Jetzt mal wirklich rein spekulativ. Kann es sein, dass auch viele Russinnen und Russen kriegsmüde sind, dass sie von dem Ganzen nichts mehr hören wollen? Vielleicht, dass sie das auch als ihre Art des stillen Protests gehen, dass sie sagen, nein, wir gehen da heute nicht hin, wir bleiben heute zu Hause?
Ja, genau. Ich würde schon so sehen, wobei vielleicht Protest sogar ein bisschen zu viel ist, aber so ein Rückzug ins Private, den, denke ich, kann man feststellen. Und ja, jetzt noch kein Zweifel an Präsident Putin. Es gibt für viele Menschen einfach keine Alternative, aber dass der Krieg unbedingt notwendig ist. Ich habe das Gefühl, dass das immer weniger Russen so sehen. Sicher noch viele, aber doch weniger. Und man sieht es auch so ein bisschen bei den Umfragen, die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Aber wenn diese Umfragen gut gemacht sind und die Umfragen zu den Nachfragen, dann stellen sie schon fest, dass zum Beispiel dieser angebliche Nationalismus in Kiew ja die Leute nicht bewegt. Und wenn sie gefragt werden, zum Beispiel, wenn man nachfragt, was ist die größte Gefahr, die ihr seht, die sie sehen im Krieg in der Ukraine, dann sagen sie eben, dass meine Verwandten, Bekannten dort fallen, dass wir zu viele Menschen verlieren, dass unsere Wirtschaft leidet und eben nicht, dass die Ukraine uns irgendwie zerstückelt. Also es ist eine Skepsis da und ich denke, die hat sich heute auch daran ausgedrückt, dass deutlich weniger gekommen sind, um diese Militärparade über die Straßen von Moskau fahren zu sehen.
Florian Kellermann, vielen Dank für diese Analyse. Danke dir.
Danke.
Der Tag des Sieges und die Feierlichkeiten heute in Russland und die Europarede von Olaf Scholz in Straßburg. Das waren unsere Themen hier in Der Tag an diesem 9. Mai 2023. Im Team waren heute Sarah Zerback und Tobias Armbruster. Und wir sagen vielen Dank und ciao.